Deutschlandfunk, Kultur heute.
Weltuntergangsstimmung wird in den letzten Jahren immer wieder diagnostiziert. Ein neues Phänomen ist das natürlich nicht, weswegen der Direktor am Wiener Volkstheater eine apokalyptische Groteske inszeniert hat, die von einem 1939 im Konzentrationslager Buchenwald umgekommenen Autor stammt. Außerdem in dieser Sendung digitale Natur in der Kunsthalle München, ein neuer Tanzabend auf der Ruhrtriennale und indigenes Kino in den USA. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Zuerst aber nach Frankreich. Das Land hat schon wieder eine ziemlich turbulente Woche hinter sich. Der fünfte Premierminister innerhalb von 2 Jahren, Sébastien Lecornu, wurde gleich mit der neuen Protestbewegung Bloquons Tout konfrontiert, die am Mittwoch gegen die Sparpläne der Regierung und gegen Präsident Macron protestierte. Das Land liegt bei einer Staatsverschuldung mit geschätzt etwa 3,3 Billionen Euro direkt hinter Griechenland und Italien. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander, die politischen Ränder werden zunehmend stärker, nur aus dem intellektuellen Lager ist dazu recht wenig zu hören. Und wenn der ehemals von den Nationalsozialisten verfolgte Historiker Serge Klarsfeld, der nach 1945 wiederum als Nazijäger bekannt wurde, sagt, er würde wegen des wachsenden Antisemitismus in Frankreich ohne zu zögern den rechten Rassemblement National wählen, dann darf man fragen, was los ist in der Grande Nation. Denn Frankreichs Politik wurde eigentlich immer von kritischen Intellektuellen begleitet. Émile Zola, Jean-Paul Sartre oder Bernard-Henri Lévy, um nur ganz wenige zu nennen. Der Kulturmanager Ulrich Fuchs war Programmdirektor der europäischen Kulturhauptstadt Marseille, Provence, 2013 und lebt seit mehr als 15 Jahren in Marseille. Ich habe ihn gefragt, mischen sich die Intellektuellen nicht mehr ein?
Ja, das kann man schon feststellen, dass die Stimmen aus dem intellektuellen Milieu weniger wahrnehmbar geworden sind, bis auf bestimmte Medien, die natürlich nach wie vor sehr stark auch von Stellungnahmen der Intellektuellen begleitet werden. Also ich nenne da beispielsweise mal die zwei großen Tageszeitungen Le Monde und Libération, auch Le Figaro. Aber die werden ja leider immer weniger gelesen zugunsten von sozialen Medien, auch von Fernsehsendern und Radiosendern, die in der Hand privater Finanziers sind, die sich eher rechts orientieren. Also ihr Eindruck, dass das in der Öffentlichkeit weniger wahrnehmbar stimmt schon insgesamt.
Weil Sie gerade Libération genannt haben, die Theaterregisseurin Ariane Nouchkine hat da nämlich letztes Jahr dem Kulturbetrieb vorgeworfen, das Volk vernachlässigt zu haben. Stimmt das, diese Analyse?
Ja, ich finde die Bemerkung ein bisschen ambivalent, muss ich sagen, weil sie könnte interpretiert werden auch als eine Annäherung an die Äußerung, die die derzeitige französische Kulturministerin gerne macht, die mehr Popularität, gemeint ist aber mehr Populismus in der Kulturpolitik, in den Kulturevents fordert.
Also Rachida Dati.
Rachida Dati, genau. Vielleicht ist diese Bemerkung auch verkürzt von Nouchkine, die ansonsten eine sehr klare Sicht auf die Dinge hat. Was sicherlich stimmt, ist, dass innerhalb der die Einfluss der Kulturszene auf die französische Öffentlichkeit geringer geworden ist. Aber ich nehme das nur zum Teil als eine Frage der Haltung der Kulturakteure dar, die nach wie vor da ist, als eher eine Frage von ihrer Wahrnehmung in der französischen Öffentlichkeit.
Also das klingt ja so ein bisschen so, als ob möglicherweise entweder die Intellektuellen denken, sie hätten kein Forum mehr oder denken, das kann man jetzt nicht mehr sagen.
Beides stimmt. Also das Forum ist kleiner geworden, sagen wir mal so. Das ist in jedem Fall richtig. Was ich eingangs beschrieben habe, die schwächer gewordene Rolle der Leitmedien, der früheren Leitmedien. Übrigens etwas, was man in Deutschland meiner Ansicht nach auch feststellen kann. Und das Zweite ist aber auch sicherlich etwas, was man nicht verachten sollte oder unter Acht lassen sollte, dass die Ängste der Akteure vor allem der Akteure in der sogenannten freien Kulturszene vor Kürzungen, wenn sie sich nicht politisch korrekt verhalten, also etwas überspitzt vielleicht jetzt formuliert, dass die tatsächlich vorhanden ist. Dafür gibt es Beispiele in den letzten 2 Jahren.
Naja, das ist ja durchaus auch mit Deutschland vergleichbar, wo die AfD in bestimmten Bundesländern eben auch damit droht, Finanzierung einfach einzustellen oder massiv zu kürzen, wenn die Kultur eben nicht ihren Vorstellungen entspricht.
Der Unterschied ist aber, dass es in Frankreich nicht nur von dem Rassemblement National ausgeht, sondern eigentlich auch sehr stark von denen, die bereits an der Macht sind, also von konservativen Politikern zum Beispiel in der Region um Lyon herum, Auvergne-Rhône-Alpes. Da hat ein rechtskonservativer, aber einer demokratischen Partei Angehöriger, also der Partei der Républicains Angehöriger, Regionalpräsident, starken Druck ausgeübt auf kleinere Festivals, kleinere Kulturakteure, mittlere vielleicht auch, die sich da angepasst haben. Also das ist etwas, was auch in der französischen Kulturöffentlichkeit starke Proteste hervorgerufen hat von anderen, die weniger bedroht sind. Aber diese Bedrohung würde ich in Frankreich für stärker halten, als sie zum Teil in Deutschland ist, wo ja zum Glück bisher bis auf ganz wenige Ausnahmen die AfD keine politische Macht ausübt, aber Druck ausübt, das ist richtig.
Können Sie mal ein Beispiel nennen für so einen Eingriff in die Kultur?
Was existiert, ist tatsächlich wenig bekannte Festivals, sagen wir mal in Clermont-Ferrand, ein Dokumentarfilmfestival, die sich im Rahmen der sozialen Bewegung ein bisschen frech nach vorne gewagt haben. Die haben anschließend dann von dem Regionalpräsidenten Wauquiez, der spielt auch eine Rolle im Parlament, der ist Fraktionsvorsitzender sozusagen der Républicains, haben anschließend unter einem Vorwand, der nicht explizit gesagt wird wegen eurer politischen Haltung, aber sie haben eine massive Kürzung erhalten. Das wurde dann auch begründet, ja, man wolle mehr weniger internationale Kultur und ein internationales Festival fördern als die lokale Kultur und die sich auf die Tradition und auf die Folklore der Auvergne bezieht und so weiter. Da sind schon Ängste entstanden, eben die auch zu einem Verschweigen führen oder zu einem großen Schweigen führen.
Sagt der Kulturmanager Ulrich Fuchs zu den Reaktionen der Intellektuellen in Frankreich auf die Krise der Fünften Republik. Während immer mehr Künstler die Natur ins Museum tragen und dort Pflanzen wachsen lassen oder Erde aufschütten, geht Miguel Chevalier einen anderen Weg. Er nutzt KI, 3D-Druck und andere Technologien, um mit deren Hilfe sowohl Pixelblumen entstehen zu lassen, als auch Kulturgeschichte virtuell anders erfahrbar zu machen. Die Kunsthalle München widmet ihm nun eine große Einzelausstellung. Julian Ignatowitsch hat sie gesehen.
Wie ein psychedelischer Traum kommt diese Ausstellung über einen. Mit viel bunten Farben und pulsierenden Formen. Gleich im ersten Raum auf einer riesigen, geschwungenen Videoleinwand. Dazu sphärische Musik. Das Besondere, mit jedem Schritt, den der Besucher vor der Leinwand macht, gerät das Bild in Bewegung. Verschwimmen die Formen, vermischen sich die Farben. Man fühlt sich wie ein digitaler Pinsel. Hier reißt ein Wurmloch auf, dort fällt das Bild in sich zusammen. Alles ist im Fluss, die totale Immersion.
We can do a software, we can generate in real time some piece that I can change at the infinity.
Dahinter steckt Computersoftware, KI, ein Algorithmus, erklärt Videokünstler Miguel Chevalier. Die Bilder entstehen generativ, in Echtzeit, und sie verändern sich unendlich oft. Das heißt, jedes Bild, jeder Moment ist einmalig. Nichts wiederholt sich. Die künstliche Intelligenz schafft immer neue Eindrücke. Durch Bewegungssensoren, die an der Decke installiert sind, können wir mit dem Werk interagieren. So entstehen also Pixel, die wie Zellen aussehen. Deshalb nennt der Künstler das Spektakel The Origin of the World, der Ursprung der Welt. Der Ursprung von Miguel Chevaliers fantastischer Welt liegt in den 1980er Jahren. Damals mit Mitte 20 entdeckt der Kunststudent den Computer und fängt an, damit künstlerisch zu experimentieren.
At the beginning of the 80s was very difficult to have the access to the computer because
Anfang der 80er war es schwierig, überhaupt Zugang zu Computern zu bekommen, denn solche riesigen Geräte gab es eigentlich nur in wissenschaftlichen Labors, erzählt der Künstler. Ich konnte einen Ingenieur überzeugen, mich nachts damit arbeiten zu lassen, von Mitternacht bis 6 Uhr in der Früh. Ich habe sofort verstanden, dass das Potenzial des Computers grenzenlos ist. auch für die Kunst. Mehr als 40 Jahre später steht man mittendrin in Chevaliers kunstgewordenen Computerwelten. In einem riesigen neuronalen Netzwerk. Ist das KI oder das eigene Gehirn? In einem virtuellen Garten. Sind das mathematische Fraktale oder Blumen, Blüten? Der Künstler spielt mit der Grenze von digital und analog, von virtuell und real, von synthetisch und organisch. Digital by nature. Deshalb besteht die Ausstellung aus weit mehr als nur Bildschirmen. Man bewegt sich an unzähligen Objekten, Bildern, Spiegeln und Skulpturen vorbei. 3D-gedruckte Vasen, die wie Kristalle schimmern, Blumen, die den Zyklus des Lebens symbolisieren, Algorithmen als Tapisserien, ein Gewächshaus bis hin zu einem echten Roboterarm, der mit einem Filzstift in der Hand an zwei Gemälden gleichzeitig malt. Der Computer ist ein Werkzeug, wie eine Fotokamera. Er hat kein Bewusstsein. Dahinter steht der Mensch, der Künstler, sagt Chevalier. Ich hoffe, meine Werke erzeugen Emotionen. Das ist ja das Menschliche. Es geht um Sensibilität.
More in the sense of the sensibility.
Natürlich arbeitet Miguel Chevalier mit Überwältigung, mit XXL-Kulissen, Immersion und zahllosen Reizen. Das macht er hier im Museum und oft auch im öffentlichen Raum. Seine Kunst ist Spektakel, eine Kunst für alle. Und trotzdem tritt sie Klischees entgegen, meint Kuratorin Franziska Stör.
Dass digitale Kunst etwas ist, das nicht greifbar ist, das kühl ist, das ganz technoid sein muss, sondern Miguel Chevaliers Kunst ist sehr poetisch, sie ist sehr mit Material auch verbunden. Und es ist eine Kunst, die zeigt, wie viel eigentlich uns das Digitale auch ermöglicht auf eine positive Art und Weise.
Ein Pionier der Video- und Lichtkunst, der sich und seine Werke in all den Jahren zusammen mit dem Computer immer weiterentwickelt hat. Genau das sieht man hier in diesem digitalen, träumerisch-psychedelischen Ökosystem.
Wer Kinder hat, die beim Wort Museum die Augen verdrehen, der könnte hier eine Chance haben. Julian Ignatowitsch über virtuelle Kunst von Miguel Chevalier in der Kunsthalle München. Die Phantomschmerzen in Österreich waren groß nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Aus dem großen Habsburgerreich war ein kleines Land geworden. Politisch war das ähnlich wie in Deutschland eine extrem unruhige Zeit mit teilweise bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Andererseits war die Hauptstadt Wien ein wichtiges Zentrum der europäischen Kultur. Der Schriftsteller und Kabarettist Jura Säufer, mit OY übrigens, war eine wichtige Stimme der linken Arbeiterbewegung, weswegen er schon einen Tag nach dem sogenannten Anschluss Österreichs verhaftet wurde. 1939 starb er im Konzentrationslager Buchenwald. Den Untergang der Demokratie hat er immer wieder beschrieben, weswegen der neue künstlerische Direktor des Wiener Volkstheaters, Jan-Philipp Gloger, nun aus verschiedenen Texten Säufers einen Theaterabend kollagiert hat. Über die gestrige Premiere in Wien berichtet Christoph Leibold.
Also die Erde ist krank. Sie hat Mensch.
Und weil der parasitäre Befall des Planeten offenbar unheilbar ist, bittet die Sonne die anderen Gestirne zum Krisengipfel. Sie verkündet der Welt, den Gnadenstoß zu geben. Ein Komet, der eigentlich zur Milchstraße wandern wollte auf der Suche nach seiner geliebten Sternschnuppe, wird auf Kollisionskurs mit der Erde geschickt.
Und dann... Und die Erde ist entmenscht.
Und die Menschheit, der es an den Kragen gehen soll, sieht das nahende Unheil, aber verschließt die Augen davor. Nur ein Physikprofessor mit dem sprechenden Namen Guck beweist Weitblick, entwickelt einen Plan, um die Katastrophe abzuwenden, findet aber nirgends Gehör. Kommt einem bekannt vor? Na klar, denn Jura Säufers Farce Weltuntergang war die Blaupause für die schwarze Science-Fiction-Komödie Don't Look Up von 2021. Jan-Philipp Gloger hat den Einakter nun an den Anfang seiner Jura-Säufer-Collage gestellt. Und damit an den Anfang seiner Direktion am Wiener Volkstheater. Apokalypse zum Auftakt. Muss man sich auch erstmal trauen, Aufbruchsstimmung zu verbreiten mittels eines Endzeitszenarios.
Die Welt geht in 20 Tagen unter.
Es ist ein leichtes, Säufers rund 90 Jahre altes Stück als Metapher auf unsere Zeit zu lesen, in der es angesichts von Kriegen und Klimakrise mindestens 5 vor 12 steht, was freilich, wie die Menschen bei Säufer, die wenigsten wahrhaben wollen. Und natürlich gehört Schwarzmalerei im Theater zum guten Ton. Gleichzeitig ist das Theater aber ein Ort für utopische Gegenentwürfe. Für etwas Hoffnung könnte in Glogers Inszenierung die Space-Kapsel in der Bühnenmitte stehen. Statt durch eine Einstiegsluke geht es durch einen roten Samtvorhang in deren Inneres. Das Raumschiff als Theater. Oder umgekehrt, die Bühne als Ort, der uns in andere Sphären, eine bessere Welt beamen kann. Der Treibstoff von Jan-Philipp Glogers Inszenierung ist aber weniger die Kraft utopischen Denkens, sondern der satirische Witz Säufers, der hier in grellen Farben ausgemalt wird. Zum Beispiel mit einem Après-Ski-Party-tauglichen Weltuntergangsstimmungshit. Humor ist freilich kein Ausweg, nur Ausflucht, um das Unerträgliche erträglicher zu machen. Letzteres gelingt an diesem Abend auch. Wenn Alicia Aumüller mit ätzendem Schmäh dem warnenden Wissenschaftler Guck die Worte im Munde verdreht, um ihn zu diskreditieren. Wenn Sami Stojanov als Komet wie ein Nummerngirl über die Bühne tänzelt. Oder wenn im zweiten Teil Astoria die aberwitzige Gründung eines Fake-Staates samt fingierten Staatsanleihen, um gutgläubige Anleger über den Tisch zu ziehen, als Groteske gezeigt wird, dann ist das hoch unterhaltsam. Eine Haltung zu all dem aber ist kaum zu erkennen. Mehr als den erbärmlichen Zustand unseres Planeten zu konstatieren und das Elend mit galligem Sarkasmus wegzulachen, ist Gluger nicht eingefallen.
Ihr Königreich Astoria, das haben wir nicht finden können. Das ist doch seltsam.
Ja, aber das ist doch ganz einfach. Da gehen Sie geradeaus über den Pazifik. Drei Republiken rechts, bei der vierten Ölgrube biegen sie...
Am stärksten ist die Inszenierung im dritten und letzten Teil Vineta. Darin erzählt Säufer von einer aus Raum und Zeit gefallenen Stadt, die also quasi bereits untergegangen ist. Das Kabarettistische macht nun dem Kafkaesken Platz und statt mit politischen Pointen sperrangelweite Türen einzurennen, werden jetzt Abgründe aufgerissen. Das schafft auch keine Aufbruchstimmung, öffnet aber Denkräume im Kopf.
Wir hoffen nicht, denn worauf hoffen... Wenn die Zeit stehen geblieben ist.
Wie jeder Intendant will auch Jan-Philipp Gloger nach den Sternen greifen, kurzum zur Milchstraße wandern. Zum Auftakt dieser Mission hat er noch keinen Raketenstart hingelegt. Das Stage Shuttle hat nur momentweise abgehoben. Aber seine tolle Besatzung, respektive Besetzung, Stojanov und Aumüller, dazu Tjark Bernau, Sissi Reich, Maximilian Pulst und Andrei Agranowski, die allesamt in wechselnde Rollen schlüpfen und erstmals in dieser Konstellation zusammengespielt haben, diese Mannschaft lässt hoffen, dass es bis zu den ersten Höhenflügen nur eine Frage der Zeit ist.
Christoph Leibold über den Theaterabend »Ich möchte zur Milchstraße wandern« am Wiener Volkstheater, inszeniert vom neuen künstlerischen Direktor Jan-Philipp Gloger. In den Feuilletons wird die Choreografin Sharon Eyal gerne als Hot Ticket bezeichnet und ihre Liebesbeziehung zum Berliner Publikum wohlwollend betrachtet. Beides hängt vermutlich damit zusammen, dass Eyal ihre Tanzabende mit Techno unterlegt. Die in Jerusalem geborene und in Frankreich lebende Gründerin der Kompanie SED war gestern Abend zu Gast bei der Ruhrtriennale mit ihrem neuen Stück Delay the Sadness. Nicole Strecker hat die Aufführung in der Bochumer Jahrhunderthalle gesehen.
Seit jeher schien es im Inneren der Tänzerinnen und Tänzer von Sharon Eyal zu brodeln, schien in ihren angespannten Körpern der Kampf zwischen Kontrollzwang und Kontrollverlust zu toben. Jedes ihrer Stücke erzähle von ihr selbst, hat sie einmal erklärt. Und vielleicht gibt's ja jetzt den Schlüssel zu ihrer Kunst der Affektdisziplinierung. Das Regiment ihrer Mutter. Der vor 2 Jahren Gestorbenen hat Eyal ihre neue Choreografie gewidmet. In ein paar assoziativen Zeilen im Programmheft spricht sie von einer Fortschreibung des Lebens nach dem Tod und, Zitat, der Fortschreibung der Mutter. Statt wie in früheren Stücken der schnelle Vierviertel-Techno-Beat wummert jetzt lautstark ein Dreivierteltakt aus dem Boxen. Die Frauen tragen kreisrundes Rouge im Gesicht, was sie wie Püppchen aussehen lässt. Oder vielleicht auch an die besondere Schminke in Nijinskys Fruchtbarkeitstanz Sacre du Printemps erinnert. Die 8 Tänzerinnen und Tänzer schreiten elegant wie in einem höfischen Menuett. Sie heben die Arme in manierierten Geometrien, tupfen sich mit gespreizten Fingern auf die Brustwarzen. Keine seltene Geste im Swingerclub-Repertoire von Sharon Eyal, aber in diesem Kontext lässt sie auch an das berühmte Renaissance-Gemälde von der nackten Gabrielle d'Estrées denken. Darauf zwickt ihr ihre Schwester in die Brust und das wird gemeinhin als Anspielung auf Schwangerschaft gelesen, sprich auf baldiges Muttersein. In der Choreografie nun ringen die Tänzerinnen und Tänzer mit ihrer Selbstbeherrschung. zeigen die Zehenspitzen delikate Sehnsucht nach einer heilen Welt. Nur grätscht dann eben der nie ganz kontrollierbare Körper dazwischen. Da ruckelt und zuckt plötzlich ein Gelenk. Eine Tänzerin schlägt die Hand vor den Mund, während ihr Körper sich wellenartig krümmt, als würge es sie. Und alle greifen sich immer wieder an den Hals, als müssten sie ersticken. Gärt ein wilder Schmerz hinter der Maske und das titelgebende Delay the Sadness, verschieb die Traurigkeit, könnte auch die poetischere Version von Reiß dich zusammen sein, als weiblicher, als mütterlicher Imperativ. So könnte man deuten, muss man aber nicht. Denn Eyals Choreografien überwältigen auch so, sind sie doch so meisterhaft getimt, dass in keiner Sekunde die Konzentration verloren geht. Jahrelang hat Sharon Eyal ihren Ruf als Rave-Madonna zementiert, hat zu Industrial-Kompositionen ihres angestammten Musikers Ori Lichtig mit lasziven Körperdressuren die großen Leidenschaften inszeniert, die Liebe und wie sie in den Leibern wütet. Seit 2 Jahren arbeitet sie auch mit anderen Musikern zusammen, diesmal etwa mit dem Sounddesigner Joseph Lehman. Und sie scheint auch choreografisch ein bisschen raus aus den anarchischen Techno-Tempeln zu ziehen und vielleicht wieder zurück in den formverliebten Ballettsaal. Nicht durch Rausch, sondern durch Reduktion überzeugt jedenfalls ihre neue Arbeit, die am Ende zu gewaltigen Chorälen langsam die Energie aus einem sich wehrenden Frauenkörper zieht, als sehe man hier den gewalttätigen Akt des Sterbens. Das ist unendlich traurig und ein bitterer Schluss für ein starkes Stück. Der menschliche Kampf um Kontrolle, er wird am Ende halt doch immer verloren.
Nicole Strecker über Sharon Eyals Tanzabend Delay the Sadness, die Trauer hinauszögern, in Bochum bei der Ruhrtriennale. Für die indigene Bevölkerung der USA wäre so etwas wie kollektive Traurigkeit eine sehr nachvollziehbare Empfindung, nachdem sie von den Europäern seit deren Landung systematisch verfolgt, getötet oder in Lager gesperrt wurden. Ein eintägiges Filmfestival in Los Angeles von indigenen Filmemachern verweist aber schon im Titel auf eine andere Haltung, Rebellious Spirit, eine selbstbewusste Auseinandersetzung mit den Geistern der Vorfahren, aber auch mit Zukunftsvisionen. Kerstin Zilm hat mit dem Kurator und Filmemachern gesprochen.
Sie sprechen nicht die Sprache Hollywoods. Ihre Geschichten über die Kolonialisierung von Land, Kultur und Zeit sind bei der derzeitigen US-Regierung unerwünscht. Deshalb sei es eine wichtige und gute Zeit für indigene Filmemacher und Filmemacherinnen, sagt Bird Runningwater, der ehemalige Direktor des Programms für indigene Filme des Sundance Festivals, hat das Screening von Shorts am Broad Museum in Los Angeles zusammengestellt.
You know, during, I feel like the most tense times.
In diesen gesellschaftlich nervenaufreibenden Zeiten haben Künstler eine laute und wichtige Stimme. Museen, Theater und Filmfestivals haben die Gelegenheit, Stellung zu beziehen, Vielfalt zu zeigen und Risiken einzugehen, was Ausdrucksformen angeht. Das ist in diesen politisch angespannten Zeiten extrem wichtig.
Die Filme dieses Nachmittags thematisieren, wie sehr auch die Filmszene die Geschichte und Geschichten indigener Stämme in den USA, Kanada, Neuseeland und Skandinavien noch immer ausblendet. Doch nie nehmen die Filmemacher die Opferperspektive ein. Im Gegenteil, sie entwickeln ihre eigene Sprache. Am deutlichsten ist das in Adam Piwans Art Khan Hain. Zeit ohne Ende.
There is a place, a round trampled patch of the red earth.
Der Filmemacher mit Wurzeln im Stamm der Kiowa aus Oklahoma setzt sich in dem abstrakten und vielschichtigen Dokumentarfilm mit Konzepten von Zeit, Kalendern und Kommunikationsformen auseinander. Die Inspiration dazu kam von einem über 100 Jahre alten Stummfilm mit mehr als 300 indigenen Schauspielerinnen und Schauspielern. Daughter of Dawn.
When I watched it, I discovered that my great-great-grandfather was in it. He was like one of the actors in it.
Als ich den Film sah, entdeckte ich meinen Ur-Urgroßvater als Schauspieler darin. Es war wie eine Offenbarung, dass ich den Mann, den ich bisher nur von Fotos kannte, in Bewegung sah. Sie benutzten im Film eine Gebärdensprache, um untereinander mit anderen Stämmen des Mittleren Westens zu kommunizieren. Der Film löste bei mir die Frage aus, wie wir traditionelle anglo-westliche Konzepte von Zeit und Sprache im Film erweitern können.
Our respective kind of tribal philosophies and stuff like that in film.
Most of all, I'm sure you have shown the director.
Im experimentellen Short Fighting Looks Different to Me Now, also Kämpfen sieht jetzt anders für mich aus, legt die Filmemacherin Fox Maxi Handyvideos, Fotos und Animation übereinander. Ausgedörrte Landschaften, Tiere, Mini-Dialoge, Polizeikonfrontationen, Herz-Emojis, Hello Kitties. Die Montage drückt Maxis Gefühle aus angesichts eines Konflikts um das Land der Mesa Grande Band of Mission Indians, auf dem sie aufwuchs und ihre Vorfahren begraben sind.
Initially, since it was so personal, it was very emotional.
Es ist ein sehr persönlicher und emotionaler Film. Ich habe versucht, Wut und Trauer einer sehr stressigen Zeit zu verarbeiten. Es ist deshalb viel Negativität in dem Film. Aber es gibt auch lustige und manchmal niedliche Sachen. Es ist nicht komplett verbittert.
It's not all bitter.
Die Auswahl der Filme ist inspiriert von der Jeffrey Gibson-Ausstellung des Broad Museums, in dem das Screening stattfindet. Gibson repräsentierte die USA 2024 bei der Kunstbiennale in Venedig. Ein indigener, queerer Künstler, dessen dynamische Bilder und Skulpturen in keine Schublade passen. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Screening wie dieses derzeit in einer etablierten US-Kunstinstitution stattfindet. Filmemacher Adam Piron sagt, es ist ein Weg, sich gegen Präsident Trumps Versuche zu stemmen, auch die Kultur zu kontrollieren. Ein anderer sei, Dekrete und Drohungen des Präsidenten so weit wie möglich zu ignorieren.
Diese Regierung spielt für mich bei meiner Arbeit keine Rolle. Es ist wie mit der Vorstellung, dass wir einen Platz am Tisch bekommen müssen. Warum müssen wir das, wenn der Tisch brennt? Warum schaffen wir nicht unseren eigenen Tisch, unseren eigenen Raum? Und wer kommen will, ist eingeladen. Das ist für mich die einzige Alternative zu dem, was gerade in den USA passiert.
Über das indigene Filmfestival Rebellious Spirit in Los Angeles berichtete Kerstin Zilm. In den Kulturmeldungen mit Michael Köhler geht es jetzt nochmal um den in Gent ausgeladenen Dirigenten Lahav Shani.
Die Münchner Philharmoniker und ihr israelischer Dirigent Lahav Shani bekommen nach der Ausladung vom Musikfestival in Belgien zunehmend Zuspruch durch eine Internet-Unterschriftensammlung. Die von dem iranisch-amerikanischen Cembalo-Virtuosen Mahan Esfahani gestartete Petition hatte bis heute Mittag schon über 12.500 Unterstützer. Die Unterzeichnenden seien entsetzt über die Entscheidung des Flandern-Festivals in Gent, heißt es dort. Das sei eine moralische Bankrotterklärung. Das Festival hatte den Auftritt abgesagt, weil der Dirigent sich nicht explizit von der israelischen Regierung distanziere. Und er sei auch noch Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra. Die Kritik an dieser Entscheidung reichte vom belgischen Premier bis zum deutschen Kulturstaatsminister. Die Münchner Philharmoniker und Lahav Shani treten nun kurzfristig am Montagabend bei einem Gastkonzert beim Musikfest in Berlin auf. Der russische Drohnenangriff auf Polen hat nicht nur den Luftraum verletzt, die NATO-Partner aufgeschreckt, sondern findet auch in einem Moment statt, der historisch durchaus sensibel genannt werden kann. Der Osteuropa-Historiker Martin Schulze-Wessel erinnert daran, dass nicht nur der deutsche Überfall auf Polen am 1. September 1939, sondern auch die sowjetische Besetzung Ostpolens am 17. September 1939 tief im nationalen Gedächtnis Polens verankert sind.
Das ist für Polen wirklich völlig selbstverständlich, diesen 17. September zu erinnern. Und bei uns weiß es keiner. Insofern ist das ein sehr gutes Beispiel für die Asymmetrie im Geschichtsbewusstsein.
Mehr mit dem Historiker morgen früh in der Sendung Information und Musik um kurz nach 8. Kriege und Konflikte, Rassenunruhen und Bürgerkriege waren sein Darstellungsfeld. Der englische Dokumentarfotograf Christopher Horace Steele Perkins ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Er war Mitglied der legendären Magnum-Galerie, machte Dokumentarserien aus Afrika, Afghanistan, England, Nordirland und Japan. Geboren in Burma 1947, kam er zwei Jahre später nach England, wuchs in Burnham-on-Sea in der Grafschaft Somerset auf. Nach einem Psychologiestudium arbeitete er als freischaffender Fotograf. Zu seinen eindrücklichsten Schwarz-Weiß-Fotografie-Serien zählen etwa Jugendliche bei Straßenunruhen mit Steinen oder Steinschleudern in der Hand, brennenden Autos im Hintergrund im Belfast Ende der 70er Jahre. Aber auch Porträts von Nelson Mandela oder Margaret Thatcher sowie spätere Fotoserien in Japan.
Das waren die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. Mehr zur russisch-belarussischen Militärübung und zu Frankreichs Finanzlage gleich in den Informationen am Abend mit Fanny Buschert. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.